For the Recorded, der Podcast für Musik, Business, Politik und Gesellschaft.
Wie kriegen wir das, was uns wirtschaftspolitisch umtreibt, als eine so große Branche, die genauso viel Umsatz macht wie die Automobilindustrie und die Chemieindustrie, wirklich als relevanter wirtschaftspolitischer Player an jedem wichtigen Tisch mitzusitzen, in jeder wichtigen Delegation zu sein, bei jedem wichtigen Gesetzesvorhaben gehört zu werden?
Hallo, ich bin Florian Drücke, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Musikindustrie und das ist For the Recorded, der Podcast für Musik, Business, Politik und Gesellschaft. Heute darf ich begrüßen Christoph Backes, Gründer und Geschäftsführer des U-Institutes. Seine Laufbahn begann er als Schauspieler und Regieassistent am Bremer Theater. Als Mitbegründer des Jungen Theaters Bremen arbeitete er 5 Jahre als Geschäftsführer, bevor er an der Universität Witten-Herdecke Wirtschaftswissenschaften mit den Schwerpunkten Existenzgründung, Management und Organisationsentwicklung und ökonomische Politikberatung studierte. 2003 war er als Marketingleiter der ersten Ruhrtriennale tätig und tourte zudem als Lichtdesigner mit dem Chansonnier Tim Fischer. 2004 wurde er Gründungsgeschäftsführer des Gründerzentrums Kulturwirtschaft Aachen und verfasste 2006 den ersten Kulturwirtschaftsbericht der Stadt Aachen. Seit 2008 berät er die Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft der Bundesregierung. Parallel arbeitet er als Lehrbeauftragter an Hochschulen in Deutschland und der Schweiz und veröffentlicht Studien und Gutachten zur Kultur- und Kreativwirtschaft. 2015 wurde das von ihm seit 2012 geleitete U-Institut Träger des Kompetenzzentrums Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes, das 2016 von Bremen nach Berlin umzog und heute Kreativbund heißt. Ich glaube, das war der längste Lebenslauf, den ich als Einführung bisher hier mit ins Gespräch gegeben habe. Christoph, wie schön, dass wir zusammenkommen, dass es geklappt hat. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Ich freue mich wahnsinnig über die Einladung und auch über dieses wahnsinnig lange Intro. Ich habe mich in Grund und Boden hier geschämt.
Wir werden das jetzt durchdeklinieren. Ja. Vorher noch der Hinweis, wir begegnen uns an verschiedenen Stellen, in verschiedenen Rollen. Zuletzt Beirat, Kreativbund, Konferenz, kommen wir nachher dazu. Aber zu dir und zum Einstieg. Musik. Welche Rolle spielt Musik in deinem persönlichen Leben?
Also, ich habe Blockflöte lernen dürfen.
Da war sie wieder.
Da war sie wieder. Wie viele andere. Genau. Und dann habe ich mir selbst Gitarre beigebracht, um auf einem Niveau von Interrail-Reisen ein bisschen beeindruckend sein zu können am Lagerfeuer. Dann habe ich in einer Punkband gespielt. Und dann aber auch festgestellt, dass Theater mir mehr Applaus bringt als die Musik. Und dann gibt es aber eine Dinge, also wir haben an verschiedenen Stellen ja Berührungspunkte. Musik kam wieder in mein Leben an der Uni Witten-Herdecke, wo ich den Lutz Neugebauer kennengelernt habe. Also der
Shoutout an Lutz, falls er uns hört.
Genau, also Musiktherapie, der Gründer der Musiktherapie in Deutschland und dessen Arbeit mich total beeindruckt hat. Also
von dem sollte ich dir Grüße ausrichten. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt neu gemacht habe. Okay, machen wir es jetzt hier live. Okay,
ja. Ja, sind angekommen und wir haben dank dir wieder Kontakt, ja, was ja schön ist. Und sozusagen die Spillover, die Musiktherapie in den Gesundheitssektor macht, sind einfach wahnsinnig beeindruckend. Und ich habe von ihm unglaublich viel auch gelernt, was heute meine Tätigkeit prägt. Also zum Beispiel, dass Herzfrequenzen sich synchronisieren, noch bevor der Rhythmuswechsel hörbar ist. Also etwas, was eine KI niemals können wird. Das hat er früher in seiner Habil gemessen und das finde ich natürlich total geil, solche Sachen.
Ja, Wahnsinn, da sind wir jetzt schon sehr tief bei Musik und Resonanz. Es ging dir also um den Applaus und der kam nicht, der kam nicht bei Musik und ja. Dann wurde es das Schauspiel. Ja. Hast du jetzt gerade so, wir sprechen um das Jahresende miteinander, hast du einen Überblick, wie dein musikalisches Jahr war? Hast du angezeigt bekommen, wie viele Genres du gehört hast, wie viele Minuten und so?
Ja, das wurde mir angezeigt.
War es ein sehr musikalisches Jahr?
Es war ein musikalisches Jahr, da ich ja viel auch tatsächlich Streaming höre. Mein Musikalter ist 24, da muss ich nochmal wissen, was mit
23 war ich.
Ernsthaft?
Ja.
Ja, und bei mir, diejenigen, die im Büro 24 sind, die sind 83. Das finde ich total interessant. Ich will wissen, was die hören. Also so ganz raff
gab es bei uns in der Tat auch, ja.
Ja, aber also
immer noch Punk?
Nein, wilder Mix.
Klassik?
Auch inzwischen.
Techno?
Weniger. Mehr Punk als
Techno. Schlager.
Nein. Chansons.
Chansons, sehr schön. Hörspiele.
Hörspiele auch, ganz viele. Podcasts, ganz viele. Also unter anderem diesen.
Sehr gut, ja. Mal den Podcast von der anderen Seite hören.
Genau.
Und Schallplatte?
Schallplatte habe ich einen Schallplattenspieler. Ich habe natürlich auch eine Schallplattensammlung. Ich habe auch noch ein Kassettendeck. Ich habe auch noch einen CD-Player und schmeiß auch nichts davon weg.
Das heißt, du bist der Musik-Triathlet. Du machst morgens Streaming, mittags Kassette und abends die Schallplatte.
Ehrlicherweise der Schallplattenspieler zweimal im Jahr. Mhm. Und Kassette immer nur, wenn ich ganz depressiv bin und irgendwie diese Mixtapes hören will. Die ich
und deinen Kindern erklären willst, wie das genau war mit dem Bleistift und dem Zurückspulen.
Ja. So, wirklich. Das ist mehr so eine pädagogische Einrichtung, die verstaubt im Familienregal, ja.
Der Musikmensch, der dann zum Theater kam. Lass uns da weitermachen. Ja. Also Theaterschauspieler, dann Geschäftsführer des Jugendtheaters und dann Wirtschaftswissenschaften und Politik. Wie waren da die Schritte? Also war dann der Applaus nicht mehr beim Theater da? Dann hast du gedacht, ich krieg mehr Applaus, wenn ich jetzt hier das Unternehmen hochziehe.
Ich weiß dann nicht, ob mir dieses Narrativ gefällt, dass mehr Applaus mein Bewegungsmoment ist.
Das war zur Gitarre. Also, ich weiß. Nee, war, doch. Ja, es war von der Gitarre zum Schauspiel. So
genau,
kam es.
Genau, ja. Und auch im Theater würde ich sagen, aber da habe ich schnell gelernt, dass Applaus keine Währung ist. Also es war ja meine erste Gründung eigentlich dann und war nicht eine Einzelgründung, sondern eine Teamgründung. Und wir hatten keinerlei staatliche Subventionen. Das heißt, dieses Theater musste vom ersten Tag an laufen und ich war nur der Doofe, der den Mietvertrag unterschrieben hatte und deswegen besonderen Druck hatte, dass das wirtschaftlich erfolgreich werden muss. Und ich sag mal so, das, was wir uns ausgesucht haben an Themen, war jetzt nicht unbedingt so, dass die Massen sofort dieses Theater befüllt hätten. Also mussten wir quersubventionieren und haben Flohmärkte organisiert, Partys organisiert und ganz viel Geld bekommen von einer Zigarettenfirma. Wir waren das erste Theater, das erste freie Theater, das Werbespots gespielt hat vor den Vorstellungen. Und dafür haben wir nicht Applaus gekriegt, sondern eine vernichtende Kritik in der Zeit. Also wir standen das erste Mal in der Zeit und waren eine vernichtende Kritik sozusagen.
Das heißt, ihr habt eine Raucherwerbung gespielt vorher.
Genau.
Damit ich mir das vorstellen kann.
So wie im Kino auch, gab es halt damals auch Zigarettenwerbung, das war bei uns auch so. Und das haben wir einfach live nachgespielt, diesen Spot. Dafür haben wir viel Geld bekommen und Zigaretten. Also jeden Monat so ein Päckchen.
Ihr durftet damals noch rauchen.
Damals war Rauchen noch im Theater bei den Veranstaltungen erlaubt und auch, würde sagen, wir waren alle irgendwie an der Zigarette. Genau, und wir haben uns gefreut darüber und dann haben wir Aufmerksamkeit gekriegt für etwas, was gar nicht intendiert war und mussten uns politisch damit auseinandersetzen, ob die Finanzierungsquelle jetzt wirklich auf unsere Inhalte Einfluss hatte. Und das haben wir natürlich weit von uns gewiesen und gesagt, also die Industrie wird an dieser Stelle keine Chance haben, unseren Spielplan zu bestimmen. Hatten sie auch nicht. Aber das wurde uns natürlich nicht geglaubt. Und damit war dann so ein Image der Kommerzialisierung gesetzt und alle tollen AutorInnen, die wir hatten, wie Dea Loa oder andere, wo wir irgendwie die Ersten waren, die veranstaltet haben, oder auch Tim Fischer als Chansonnier, hatten sozusagen nicht die mediale Aufmerksamkeit, die wir damit hatten, dass wir politisch uns plötzlich über die Finanzierung Gedanken machen mussten oder eben immer Interviews gegeben haben, wie ist es, ein Theater zu gründen in einer Zeit, wo öffentliche Theater sterben und neue Finanzierungswege zu gehen.
Und Kultur und Kommerz kommen wir ja nachher gerne noch tiefer dazu, aber die Gründung des Theaters, der Gruppe, war das der Wunsch, wirtschaftlich sich zu betätigen oder war das der Wunsch, unabhängig zu sein und das Programm zu bestimmen?
Ich würde sagen, weder noch, sondern das war der Wunsch, Theater zu machen, also pures Theater zu machen und sich auszuprobieren. Also wir haben das am Anfang gemacht in den Staatstheaterstrukturen als Theaterjugendclub. Und das war so, dass wir gemerkt haben, da kommen wir mit dem, was wir wollen, nicht so richtig voran. Und es war eher so totales jugendliches Hybris-Ding. Wir können es halt besser als die es schon seit 50 Jahren machen und wir wollen es irgendwie neu, avantgardistisch.
Und dann auch noch ohne Förderung.
Darüber haben wir gar nicht nachgedacht. Also, dass da irgendwie Geld verdient werden muss und Toiletten geputzt werden müssen und ein Betrieb dranhängt und eine Planung, haben wir erst realisiert, nachdem wir gesprungen sind.
Und politisch rechtfertigen für die Raucherwerbung musstet ihr euch, weil es einfach andere nicht gemacht haben oder weil Fördermittel hattet ihr nicht. Insofern musstet ihr euch dafür schon mal nicht rechtfertigen, aber eben weil es untunlich war.
Ja, es war damals in der Zeit untunlich, als freies Theater mit der bösen Wirtschaft einen Deal einzugehen, dass wir auf Flohmärkten verkauft haben, jeden Samstag darüber nochmal andere Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben. Das hat niemanden wirklich interessiert. Ich glaube, das war so. Und alles, was wir gemacht haben, hatte auch eine politische Dimension. Also das war mir nicht so klar, dass das natürlich eine politische Dimension hat. Die habe ich dann erst später reflektiert.
Und aber davor noch Wirtschaftswissenschaften studiert, damit dann auch die Gründung funktioniert?
Nee, das habe ich dann erst gemacht nach, also ich habe erst mit 27 angefangen. Ich würde sagen, heute nach meinem ersten Burnout. Also irgendwann habe ich gedacht, ich will jetzt mal wissen, wie das wirklich ist mit der Wirtschaft.
Was ich da so gemacht habe.
So. Und dann habe ich das eben an einem besonderen Ort auch gemacht, in Wittenherdecke. Und dann habe ich da so im Auswahlverfahren so Professoren gesetzt und gesagt, ich will jetzt wirklich lernen, wie es geht. Und dann haben die gesagt, nee, wir wollen das von Ihnen lernen. Und ich habe gedacht, die machen Witz. Und dann saß ich da und dann haben die gesagt, ja, jetzt wollen wir wissen, wie das geht, Herr Backes. Sie haben gesagt, Kultur und Wirtschaft, so, wir haben keine Ahnung, erzählen Sie mal. Und ich so, ja, was ist das für ein Studienkonzept? Ich bilde mich ja selber aus. Und da wurde das Unternehmerische noch mehr sozusagen gefördert, dass man aus sich selbst heraus Orientierung schaffen muss, woran keine ist.
Du wolltest aber nicht raus aus der Kultur und in die echte Wirtschaft rein und dann richtiger Vorstandsboss der Deutschland AG werden, sondern du wolltest die Kultur- und Kreativwirtschaft durchspielen, das eigene Beispiel in der Tasche haben und es dann noch besser machen.
Also ehrlicherweise wollte ich weg von der Kultur auch ein bisschen. So. Ich glaube, das geht vielen Kulturschaffenden so, dass sie dann irgendwann sagen, ich kann es nicht mehr sehen und ich würde gerne mal was Richtiges machen.
Was mit Autos. Oder Chemie.
Oder Chemie oder Finanzen.
Pharma.
Ne? Einfach Neugier. Und weil das heroische Moment, ich verlasse die Kultur und gehe jetzt sozusagen den Weg in das Böse und weiß, wie die Investmentbankerwelt funktioniert und kann danach das Geld, das ich dort verdient habe, guten Zwecken zuführen.
Und endlich die Galerie aufmachen.
Und endlich, es war so ein heroisches Moment, das gab es schon. Und ich habe auch da viel ausprobiert in der Zeit und war auch froh, dass ich über den Tellerrand in andere Organisationen reingucken konnte. Aber habe eben auch gelernt, dass wenn du so Vorstellungsrunden dann dir die Leute gesagt haben, der hat mal Theater gemacht, fanden die das immer interessanter, als dass ich Wirtschaft studiert hatte. Ne? Und dabei ist es dann irgendwie geblieben, dass ich immer wieder zurückgeworfen worden bin auf solche Themen. Und dann habe ich im Studium bei Christoph Schlingensief ein Praktikum gemacht, bei Chance 2000. Und das war auch mega, also ne, ihn kennenzulernen. Das war natürlich auch wieder so eine politische Thematik. Und wenn man das irgendwann in so Runden vorstellt, dann bleibt eben das hängen und nicht, ich war auch mal bei einem Kinsey oder keine Ahnung, so das war nicht so interessant wie der Teil. Und dadurch hat sich das, ich merke gerade, das ist ganz schön viel Aufmerksamkeitsökonomie, während ich dir das erzähle. Das ist ein therapeutischer Podcast. Ja, ja. Applaus, mein Treiber. Nein, das ist es nicht. Ja. Ist alles schön postrationalisiert. Auf jeden Fall habe ich da eine gute, fundierte Ausbildung, glaube ich, bekommen in Wirtschaftsfragen und in Politikfragen.
Und in Kulturfragen auch davor. Du hast insofern ja, du hast gerade Schlingensief angesprochen, du hast ja wirklich da eine sehr, sag mal, einen sehr politisierten Einstieg in die Kultur dann auch gehabt an der Stelle, nachdem du Zigarettenwerbung gespielt hast. Wie würdest du sagen, hat sich dieses Umfeld, was du damals kennengelernt hast und was sich ja heute auch anders zeigt oder auch durch die Digitalisierung nochmal anders zeigen kann. Wie würdest du sagen, hat sich das wesentlich verändert im, jetzt nicht, was gibt es an Streaming oder wie hat sich Games entwickelt oder was gibt es jetzt an spannenden anderen Teilbranchen, sondern einfach im Umgang mit Kultur und Kreativwirtschaft als Branche in genau dem Moment, wo du sagst, ich bin halt nicht, ich habe nicht mal Schauspiel gemacht, sondern ich beschäftige mich mit der Kultur- und Kreativwirtschaft. Wenn du das vor 25 Jahren gesagt hättest, dann was wäre dann gewesen und was ist heute?
Ja, also ich glaube, da gab es eine Pionierphase um die 2000er herum, in denen es vielleicht 5 Menschen in der öffentlichen Hand gegeben hat, die wussten, dass es überhaupt den Begriff Kultur- und Kreativwirtschaft
gibt. In der öffentlichen Hand.
In der öffentlichen Hand. Und ich würde auch sagen, dass die Akteure der Kultur- und Kreativwirtschaft, die wirtschaftlich orientiert waren in Verbänden, sich auch nicht unter dem Begriff der Kultur- und Kreativwirtschaft wiedergefunden hätten, sondern unter Buchmarkt oder Musikwirtschaft und so. Also das übergreifende oder das zusammenfassende Narrativ hat es da noch nicht gegeben und ist letztlich über eine branchenstatistische Sortierung in den Markt gekommen.
Daten und Fakten, Veröffentlichung.
So. Dann hat es 10 Jahre die Diskussion gegeben, was zählen wir dazu und was nicht.
Bis heute ungelöst.
Dann gab es irgendwie die Frage, was können wir denn als öffentliche Hand damit machen? Wo dürfen wir denn was tun? Und da war sozusagen die Erfahrung, die ich im Theater gemacht habe, eine wesentliche auch für die ersten Maßnahmen, die es Land auf Land abgegeben hat, nämlich dass, wenn du dich selbstständig machst, dann gehst du zum Kulturamt und das Kulturamt, also das ist jetzt keine öffentlich geförderte Kultur und wir haben kein Fördermittel für sie, da gehen sie mal zur Wirtschaftsförderung. Ist mal zur Wirtschaftsförderung gegangen und haben gesagt, da ist Kultur drauf, wir haben gar keine Ahnung von, gehen sie mal wieder zurück zum Kulturamt. Das heißt, also es gab nicht wirklich eine Expertise im Markt, vielleicht noch bei einzelnen Verbänden, die dann eine Abteilung Existenzgründung hatten, wie Architektenkammer oder die Designer, die gesagt haben, ja, wir kennen auch ein paar Designer, die sich schon mal selbstständig gemacht haben, die helfen, dir Tipps zu geben. Aber es gab im klassischen wirtschaftspolitischen Existenzgründungsgeschehen keinerlei Ansprechpartner und Anlaufstellen. Und da kamen wir ins Spiel und haben gesagt, wir leiten in die bestehenden Strukturen diese Leute.
Um die Jahrtausendwende.
Und inzwischen gibt es davon mindestens 100 bis 150 Stellen in Deutschland, wo die Leute nichts anderes machen, als sozusagen Menschen, die sich selbstständig machen wollen, in die Förderprogramme zu lotsen oder passgenaue Instrumente zu entwickeln.
In dieser Phase, wo du ja immer über Gründungen dann auch sprichst, da war ja dann gerade die eigentliche Start-up-Phase einmal abgeraucht, weil dann ja eigentlich gerade da die Blase geplatzt ist, ne?
Genau, also 2008, würde ich sagen, ist Finanzblase und irgendwie Dotcom-Blase geplatzt. Würde aber auch sagen, dass die Wirtschaftsförderstrukturen, die da dran waren.
Die erste Blase ist vorher schon geplatzt.
Auch davor schon. Aber ich bin in eine Welle rein, als Gerhard Schröder das Überbrückungs- und Gründergeld quasi erfunden hat, also wo du dich entscheiden konntest, eben aus der Arbeitslosigkeit zu gründen. Und das haben sehr, sehr viele in Anspruch genommen und auch stabil in Anspruch genommen. Also es hat sich gezeigt, dass das für viele ein Stabilisierungsfaktor waren, die eher sozusagen prekär ihre Kulturprojekte gemacht haben und danach eine etwas sortiertere Ausrichtung, die für eine Solo-Selbstständigkeits- oder Freiberuflichkeitskarriere gereicht hat.
Aber ein spannender Punkt, weil das ist nämlich ja gerade wirklich so, weil du Solo-Selbstständig gesagt hast, das ist ja wirklich diese Gründe etwas, aber ich bin nicht in einem Startup-Umfeld, was sich erst später entwickelt hat, professionalisiert hat, aber ich bin auch noch nicht in einem Umfeld, wo ich über Skalierung spreche, über Digitalisierung, sondern es ist wirklich der klassische Kulturschaffende, der sagt, ich gründe jetzt eine Firma.
Genau. Also unser Eindruck war auch immer, dass diejenigen, die schon eine eher verwerterische Positionierung vornehmen im Startup-Bereich, in den bestehenden Strukturen auch Ansprechpartner.
Was verstehst du unter dem Begriff Verwerter?
Ja, ich weiß, also ich sehe da keine Differenzierung.
Nee, weil verwerterisch ist so, das ist ja sowas, das ist verwerterisch ist ja.
Skalierung. Sagen wir Skalierungspotenzial. Mhm. Also sozusagen in Wertsetzen der eigenen Idee und Skalierung ist eine Geschäftsstrategie, in Wert zu setzen. Ja, Verwertung heißt aber nicht, dass automatisch, also Skalierung heißt ja auch downskalieren oder hochskalieren. Und Verwertung meine ich wirklich in Wert setzen. Mhm. Also die ästhetische Leistung. Also
Triggerwarnung, Musik, ne? Also da ist ja dieses, dass unsere Mitglieder regelmäßig einfach nur Verwerter genannt werden, ist ja etwas, wo man sich ja auch an vielen Stellen dann fragt, was macht denn das mit der Rolle, sie sind Partner von Kreativen. So. Und dann kann man sagen, Investoren, Dienstleister, kann man alles. Aber in dem Moment, wo man über Verwerter spricht, kriegt das Ganze immer sowas so weit weg ist. Und gerade in der Frage, was ist denn das eigentliche Geschäft und wie geht man damit um, fand ich das gerade spannend, ja.
Ja, also Disclaimer, jede Form von Unternehmertum, ob klein, groß, solo selbstständig, kulturindustriell, mittelständisch geprägt, ist mir total willkommen, ne? Und würde ich auch nie gegeneinander stellen wollen. Natürlich gibt es irgendwie in den kulturwirtschaftlichen Strukturen gewachsen sozusagen eher industriell geprägtere Strukturen, für die KünstlerInnen in der Produktion eher Zulieferer sind, sage ich mal. Ne? Also Beim Buchmarkt war das lange so, dass in der deutschen Buchstatistik der Autor nicht vorgekommen ist, weil er ist Zulieferer und weil es davon so viele gibt. Da muss ich auch keinen Autor sozusagen in die Statistik mit aufnehmen. Ne? So, und das Gefühl von vielen künstlerisch Schaffenden, die ja auch denken, super, dass ihr als Servicedienstleister mir Marketing vom Hals nehmt und Vertrieb vom Hals nehmt und alles Mögliche vom Hals nimmt. Ne, da gibt es so einen arbeitsteiligen Konsens, ihr Künstler macht bitte Kunst und wir kümmern uns ums Geschäft. Und das jetzt unternehmerisch gedacht für KünstlerInnen, die sich auch als Unternehmer verstehen, sie darin zu schulen, wie klug ist es und wann ist es klug, mein Marketing abzugeben, in welche Struktur gebe ich es ab, wie verdiene ich mit, wie verhandle ich Verträge, ne, das sind alles Themen. Und Unternehmertum ist eben nicht Buchhaltung und ist auch nicht nur Verträge verhandeln, sondern ist eher ein strategisches Element, in welcher Kooperations- und Partnerstruktur erziele ich mehr Wirkung, mehr Aufmerksamkeit und mehr Cash. Ne, so, und das ist dann schon was, wo ich finde, wenn KünstlerInnen da sich professionalisieren, ist das für die Wirtschaft gut.
Ja, total. Also das ist ja Education, starke Partner auf der anderen Seite, noch dazu ja in einer Phase, und die war damals ja noch nicht wirklich erkennbar. YouTube ist jetzt 20 geworden, von vielen ja als Creator Economy bezeichnet. Ne? Das ist ja genau der Punkt, wo du sagen kannst, naja, klar, jeder kann was hochladen, aber wer macht's denn wirklich mit Köpfchen und wer ist wo beraten, wer nimmt sich wen mit an Bord? Und da ist ja auch, also ob das jetzt unsere Mitglieder sind, dahingestellt, aber sie sind mit ihrer Kompetenz im Musikbereich und angrenzenden Bereichen sicher da. Und dann ist aber genau ja die Frage an den Creator, was brauche ich denn eigentlich, wo will ich denn eigentlich hin? Und das ist ja dann eine kernunternehmerische Entscheidung.
Genau. Ja. Für die jetzt so in der klassischen öffentlichen Verwaltung es wenig Ansprechpartner gäbe, weswegen es da auch gut ist, wenn es eine starke Rolle von Verbänden gibt oder von der Branche selber, die sozusagen Aufklärungsarbeit betreibt und auch in Richtung Politik Aufklärungsarbeit betreibt. Wie groß ist denn der Markt? Was bedeutet das? Also gerade alles, was digitalem Content ist, wissen wir, ist sozusagen hochpolitisch und braucht viel Expertise.
Wir haben vorhin schon das Thema politische Tätigkeit oder politische Exponiertheit gestriffen. Bevor wir zu Kreativbund kommen, schaue ich mal dem Unternehmer Christoph Backes in die Augen und frage mich, du bist jetzt in einem politischen Umfeld tätig mit deiner Firma und auch dadurch ja in einem Umfeld, wo du selber staatlich gefördert bist, die Struktur gefördert ist, du bestimmte Aufträge hast. Wie schwer ist das denn jetzt in dem unternehmerischen Kopf unter einen Hut zu bringen? Also dieses einerseits, ich will ja genau den Markt und die Chance und die Nische und die vielleicht das Skalieren, wie auch immer. Und andererseits den strukturierten Blick der Ministerien und der Politik dann zu bedienen oder zu erfüllen. Bedienen klingt vielleicht ein bisschen zu passiv, aber zu erfüllen und die Erwartung an der Stelle, die eine andere ist oder sein wird, dann auch anzunehmen. Wie schwer ist das als Unternehmer?
Überhaupt nicht. Also für mich ist das eigentlich der Schlüssel für meine erfolgreiche Arbeit, dass ich unternehmerisch denken kann, weil ich mich immer als Produzent verstehe. Selbst als Dienstleister verstehe ich mich als Produzent und versuche sozusagen unternehmerische Lösungen zu erarbeiten für die Kunden und Kundenzufriedenheit zu generieren. Und
Kunde dann an der Stelle die Bundesregierung?
Ja, also ich habe keine Förderung, um das nochmal, also das klar zu machen, sozusagen, ich habe keine geförderte Struktur, sondern ich bin mit einem absoluten Dienstleistungsauftrag oder man könnte auch sagen in einem Geschäftsbesorgungsvertrag.
So, jetzt wird es korrekt.
Und wenn es ein Geschäftsbesorgungsvertrag ist, dann habe ich unternehmerische Freiheiten in einer Geschäftsbesorgung. Also ich kenne vergaberechtliche Fragestellungen und sonst ist natürlich, muss ich teilweise besser kennen.
Ein Glück treffe ich demnächst Katja Lucke von der Initiative Musik, dann kann ich nämlich über Förderung sprechen, da Fördermittel, hier, siehst du, gedanklich mal komplett falsch abgebogen. Ja. Insofern Geschäftsbesorgungsvertrag, wo es allerdings um staatliche Gelder geht, die dir dann ausgekehrt werden mit einem Auftrag.
Ja. Ich versuche mal zu erklären, wir sind sowas wie die private Müllabfuhr. Ne? Also du kannst sie staatlich organisieren, aber du kannst sie auch im Markt geben.
Guck mal, wo ich die finde hier im Bild.
Ja, ist kein gutes Beispiel, weil das meistens schiefgegangen ist. Ja, ich würde jetzt sagen, das ist bei uns.
Vielleicht in Neapel mal.
Genau, da sind wir weit entfernt von solchen Strukturen. Generell ist, glaube ich, also wenn du für UnternehmerInnen zuständig bist, was ihr ja auch seid, ist es hilfreich, dass man selber weiß, was es bedeutet, unternehmerisches Risiko zu tragen. Und das hilft die Kunden, für die ich am Ende arbeite. Also es gibt sozusagen ein Zwischenkundengeschäft, ne? Ein Mittlergeschäft. Aber am Ende tun wir das, was wir hier gemeinsam alles tun, für die UnternehmerInnen da draußen. Und da selbst unternehmerisch tätig gewesen zu sein, ist hilfreich. Im Politischen aber auch schädlich. Also die meisten UnternehmerInnen, die ich kenne, die in der Politik entweder sind oder da reingegangen sind, haben zumindest eine krasse Lernerfahrung gemacht da drin.
Gibt es ja aktuell sogar im aktuellen Kabinett, da könntest du sozusagen einen Gesprächskreis.
Ja, ich hätte jetzt Volker Wissing eher irgendwie okay. als gutes Beispiel nach vorne gestellt. Ja, wobei die anderen auch, also die Lernerfahrung ist für alle positiv, hoffentlich.
Ja. Hoffentlich. Deine ist insofern groß und positiv gewesen und immer noch. Wir springen jetzt mal zu Kreativbund, weil vielleicht viele Hörerinnen und Hörer Kreativbund noch nicht kennen oder noch unter dem alten Titel Kompetenzzentrum kennen. Und da die Frage, wie würdest du die wichtigsten Aufgaben beschreiben und wie muss man sich die Tätigkeit vorstellen? Also siehe Gremien, siehe Rückkopplung mit den Ministerien, mit den Stakeholdern. Was hast du für ein Team? Wie arbeitet ihr?
Ja, Kreativbund heißt jetzt Kreativbund, weil wir tatsächlich ein nächstes Kapitel in der Kultur- und Kreativwirtschaft aufschlagen, wo wir alles neu machen. Wir haben uns die letzten 15 Jahre Kultur- und Kreativwirtschaftsentwicklung in Deutschland als Kompetenzzentrum nochmal genau angeschaut und geguckt, was ist eigentlich relevant und wesentlich, und machen das im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums und für das BKM. Und deren Interesse ist Sichtbarkeit und Wirksamkeit der Kultur- und Kreativwirtschaft, sowohl wirtschaftspolitisch als auch kulturpolitisch, aber auch gesellschaftspolitisch deutlicher zu machen. Und wir haben Multi-Stakeholder-Ansatz gewählt, diesmal sehr bewusst zu sagen, wir kümmern uns nicht mehr nur um die Kleinen, was früher unser Auftrag war, sondern versuchen die gesamte Bandbreite der Kultur- und Kreativwirtschaft.
Da den Disclaimer gleich rein. Wir kennen uns aus dieser Auseinandersetzung auch. Mhm. Wir haben mit der Koalition K3D, haben wir da auch über mehrere Jahre im Dialog gestanden, durchaus in kritischer Begleitung. Ne? Also das ist jetzt was, wo, nur dass ich das jetzt nicht als Moderator hier so rauslasse. Das finde ich was uns auch auf eine gewisse Weise ja zusammengebracht hat im Dialog. Und auch da dieser Blick auf das neue Kapitel umso spannender ist. Multi-Stakeholder-Ansatz, wo eben wir als Kreativwirtschaft im Sinne der Verbände und auch der Koalition jetzt viel stärker mitgedacht werden können dürfen.
Ihr werdet nicht nur können dürfen, sondern ihr denkt aktiv mit.
Wir auch.
Also ja. Der Florian ist mein stellvertretender Beiratsvorsitzender aus der Koalition und Boris Kochan, der den Deutschen Seitenvertrag. Also wir haben insgesamt durch 4 Mitglieder aus K3D im Beirat. Wir haben zusammen gerade eine große Konferenz zusammen gemacht. Wir sind, würde ich sagen, intensivst mit den unterschiedlichsten VerbandsvertreterInnen sowohl gemeinsam als auch einzeln in einem echt guten Austausch. Weil das, was wir alle in der Pandemie erlebt haben, uns genauso geärgert hat wie euch. Mhm. Ihr habt euch in dem Zusammenhang
Gründungsmoment
gegründet. Und für uns ist das auch ein Zäsurmoment gewesen, auch in der Rückschau nochmal zu sagen, was kann man da besser machen. Und uns waren ein Stück weit die Hände gebunden in diesem Auftrag und der Auftraggeber hat das korrigiert. Mhm. Und hat das auch erkannt, dass sozusagen diese Ausrichtung falsch war und hat mit uns gemeinsam die Grundlagen jetzt gelegt, dass wir besser und gemeinsam zusammen Dinge machen können. Ich sag mal, wenn man 15 Jahre lang in defensiven Routinen sich bewegt hat, ist es wichtig, die neuen Wege auch ernsthaft zu gehen. Ich kann es nur für mich sagen, ich gehe die total gerne. Ne? Deswegen habe ich dir eben nochmal so ein Geschenk mitgebracht, so ein Kintsugi, so eine Tasse, dass ich finde, an diesen Brüchen, die es gibt.
Genau, da werden wir gemeinsam dran arbeiten.
Muss man vergolden, genau. Weil hinterher ist es mehr wert, als wenn wir es irgendwie einzeln machen. Und würde auch sagen, so wie ihr als K3D wirkungsvoller geworden seid, als Gesamtkoalition, werden wir alle nur besser, je mehr Menschen wir hinter uns bringen und sammeln und klarer in den Narrativen und in den politischen Botschaften werden. Also das ist die eine Aufgabe, mit vielen Stakeholdern wirklich zu sagen, was sind die wichtigen Themen, was sind Spezialthemen, die auch wichtig sind, wo sind die Kanäle und wie kriegen wir das, was uns wirtschaftspolitisch umtreibt, wirklich auch dahin, wo es sich gehört zu sein, nämlich als eine so große Branche, die genauso viel Umsatz macht wie die Automobilindustrie und die Chemieindustrie, wirklich als relevanter wirtschaftspolitischer Player an jedem wichtigen Tisch mitzusitzen, in jeder wichtigen Delegation zu sein, bei jedem wichtigen Gesetzesvorhaben gehört zu werden. Ne? So brauchen Krisenstäbe, die irgendwie für die nächste Pandemie oder was auch immer kommt, für die Transformationsthemen präsent zu sein. Das ist unsere Aufgabe mit euch gemeinsam. Erstens mal ein gemeinsames Verständnis herzustellen, eine gemeinsame Agenda zu haben und zu entwickeln, in der nicht gegeneinander gearbeitet wird, sondern miteinander gearbeitet wird. Und der messbare Zusammenhang ist, wir können ganz sicher besser, als wir das in den letzten 15 Jahren gemacht haben.
Ja, also agreed, das Thema Agenda, auch da ist K3D ja aktiv geworden und das werden wir in den Kommentaren mal verlinken. Das Positionspapier ist vielleicht ganz spannend für den oder die, die es vertiefen will. Bleibt natürlich, du hast es vorhin so an deinem Lebenslauf erzählt, du kommst zum Wirtschaftsreferenten oder zum Kulturreferenten und jeweils der andere verweist an den anderen. Das ist natürlich was unauflösbar erscheint, weil immer diese Kraft der zwei Herzen bleibt, Wirtschaft und Kultur. Da werden wir nur zusammen besser, aber da stehen wir ja auch besser aktuell. Und da, also die Frage da ja, wie kann man es verstetigen? Wie kann man Bewusstsein schüren und dann die Herausforderung, und du hast es gesagt, du hast es genannt, ein paar Beispiele, für uns natürlich aber auch, dass in diesem Bewusstsein nicht plötzlich einzelne, vielleicht auch branchenspezifischere Themen komplett verschwinden, sondern dass das politische Bewusstsein im besten Fall so ist, dass sie das Puzzleteil der einzelnen Positionen auch noch mitdenken.
Genau. Also nehmen wir das ungelöste Problem meiner Gründung. Die Werbethematik ist für die Kultur- und Kreativwirtschaft weiterhin existenziell. Also sobald irgendwie ein neues Werbe-EU-Gesetz um die Ecke kommt, schreit der Pressemarkt, schreien alle die kultur- und kreativwirtschaftlichen Unternehmungen, die an Werbung hängen. Ich glaube, den Zusammenhang kann man nur immer wieder ins Bewusstsein rufen, dass unsere Pressefreiheit und Werbung was miteinander zu tun haben.
Naja. In der Tat, und gleichzeitig sind wir an der Stelle, wo dieses Thema schon sehr gesetzt ist und gleichzeitig das Thema KI und wie reguliert man KI in manchen Branchen vielleicht noch nicht so stark wahrgenommen wird wie zum Beispiel in unserer. In benachbarten Branchen auf jeden Fall, aber das ist natürlich, je größer die Allianz, je branchenbezogener man dann diskutiert, umso wichtiger ist es, sich da auch gegenseitig mitzunehmen und sich zu überzeugen von bestimmten Positionen, wo das Thema KI für uns natürlich fundamental ist aktuell und aber natürlich auch ein Thema ist, was plötzlich so groß wird, dass du nochmal mit ganz anderen Akteuren und Akteurinnen im Raum bist. Ne? Also wir haben es neulich gesehen, ihr habt die Konferenz auch sehr gut gemacht, die erste Konferenz hier in Berlin, Zukunft Unternehmen, wo man ja auch so Ausschnitte aus verschiedenen gemeinsamen Themen gesehen hat. Und immer wieder da die Herausforderung, wo geht man dann tiefer rein, wo bleibt man auf der Topline?
Ja, das Thema wird uns ja nicht verlassen, würde ich vermuten, und noch ein bisschen beschäftigen. Aber wenn ich überlege, wie viele Themen also die letzten 15 Jahre uns geschüttelt haben, also die erste Digitalisierungswelle, die Pandemie und, ne, dann, und das gilt ja für alle Unternehmen, muss man sagen, die Resilienzkraft der Kultur- und Kreativwirtschaft in den Unternehmen hat eine doppelte Stärke. Zum einen ist unternehmerische Resilienz immer Umgang mit Ungewissheit und Unsicherheit. Und Kultur ist nochmal eine doppelte Herausforderung, weil die Prognosefähigkeit, wie sich Kultur verändert, nicht maschinell funktioniert, sondern sozusagen nochmal ein Ungewissheits- und Unsicherheitsfaktor ist. Und gleichzeitig hat Kultur eine wahnsinnige Bindungswirkung. Das Know-how in unseren Branchen über wirklich herausfordernde, existenziell bedrohende Situationen ist immens und ist noch gar nicht richtig gehoben. Also so insofern da einen interessanten Zugang weiterhin zu finden in den Allianzen, zu sagen, wir müssen raus aus den klassischen 15 Jahre, 20, 30 Jahre alten Routinen, die wir gelernt haben, wie wir der Politik gegenübertreten, und uns ein bisschen freier schwimmen, mutiger werden, mehr Partner werden, fände ich ganz schön.
Und kann Politik an Kultur denken, ohne an geförderte Kultur zu denken?
Ja.
Da kommen wir hin.
Ja, natürlich. Also, das ist ja nur hier so.
Also hier
in. Also hier in Deutschland. In, und noch so, und an, so, aber an anderen Stellen ist das ja nicht so. Mhm. Und dass wir denken, dass wir der Mittelpunkt der Welt sind, da gibt es ja eben Aufwachen gerade, dass wir feststellen, dass so wie wir die Welt sehen, nur wir die Welt sehen.
Das führt uns jetzt zu ganz großen Themen.
Ja, wollte ich nicht. Tut mir leid.
Ist aber ja auch mit Transformation verbunden. Das ist die gesellschaftliche Transformation, die du ansprichst. Wir haben ja eine große Transformation in der Branche jetzt auch schon vor KI gehabt, Thema Digitalisierung, die uns weiter begleitet, logisch. Aber ist das etwas, weil das hast du ja genau begleitet in deiner Zeit, also 2000 angefangen, dann knappe 10 Jahre später richtig eingestiegen, in Anführungszeichen. Würdest du sagen, dass diese Digitalisierung da jetzt eher das Ganze schwieriger gemacht hat, weil plötzlich alle nur noch über Digitalisierung reden und Kultur halt ein Teil davon ist? Oder das ist auch ja mein so ein bisschen mein Thema mit dem Thema Creative Tech, mit dem Framing. Oder würdest du sagen, das ist genau der Vorteil, weil jetzt die Leute endlich verstehen, dass ohne diese kreativen Inhalte kein Haushalt irgendwie sich die Glasfaserleitung legen würde?
Also zumindest haben wir als Kultur- und Kreativwirtschaft mit so einem Smart Device ein Produkt, das genauso wie das Automobil jedem sofort erklärt, was Kultur- und Kreativwirtschaft ist. Nämlich alles, was in dem Handy drin ist, ist Kultur- und Kreativwirtschaft. Und es ist im Wesentlichen getrieben zu spielen, Musik zu hören, zu kommunizieren, zu gamen, whatever. Ne? So, das heißt also, alles, was da auf diesem Device stattfindet, ist eine Kultur- und Kreativwirtschaftliche Plattform, die ich nicht mehr erklären muss. So. Und die Bedeutung muss ich seit der Pandemie auch nicht mehr erklären, weil plötzlich sozusagen dieses digitale Device uns am Leben erhalten hat, während wir nicht mehr live irgendwie uns erleben konnten. Das heißt also, da gibt es ein gesellschaftliches Lernen, dass das, was wir machen, nicht nur Spaß ist und nicht nur roter Teppich und irgendwie so ein bisschen abgefreakte Kultur, sondern eine viel größere Relevanz im Alltag und in der Bedeutung hat. Auch eine gefährliche, weil ne, alle haben nur noch ihr Handy vor der Nase und wissen nicht genau, ob sie im Straßenverkehr noch ohne Handy überleben.
Und die Sorge vor dem Mainstream dann, ne? Weil globaler Markt genau. Und jetzt kommt alles nur noch aus der einen Richtung und alle gucken nur noch diesen einen Film oder hören nur noch diese eine Musik, was ja, wenn man dann in die Tiefe geht, nicht eigentlich so eher nicht so ist, sondern wir eigentlich eher sehen, wie groß die Rolle von lokalem Repertoire ist. Localization genannt.
Genau. Ich kann ja nur für den Bereich Existenzgründung, also ich kann das für andere Bereiche auch sagen, aber da komme ich her. Die Möglichkeiten als Existenzgründer an Geld zu kommen, Märkte zu erschließen, auf Plattformen präsent zu sein und Self-Publisher-Books oder whatever irgendwie zu kreieren, das ist, hat's halt damals nicht gegeben. Also das heißt, es sind goldene Zeiten für Menschen, die was gestalten wollen und gründen wollen und kultur- und kreativwirtschaftlich erfolgreich werden sollen. Vorher war das viel kostenintensiver, viel höhere Markteintrittsbarrieren, viel, viel schwieriger an Kapital zu kommen. Ich würde sagen, ist eine total positive Entwicklung unter ökonomischen Gesichtspunkten.
Und KI?
KI wird auch ein Riesenchancenfenster dafür sein. Also wie in jeder technologischen Entwicklung hast du auch Verlierer von einer technologischen Entwicklung, aber auch Gewinner.
Überflutung mit Inhalten?
Überflutung von Inhalten. Es gibt ja diese Diskussion, wird es das Internet noch in 5 Jahren, sagt Böhmermann, ich weiß es gar nicht mehr, geben?
Vielleicht zwei.
Oder zwei, so, also weil ist es dann so zugemüllt?
Vielleicht schon nächstes Jahr.
Ist es dann schon so zugemüllt, dass wir das irgendwie anders organisieren? Who knows? Ich würde sagen, da kommt Kuration ins Spiel. Mhm. Und das ist etwas, was wieder aus der Kultur- und Kreativwirtschaft kommt. Also sozusagen die Guidance, sich unter Reizüberflutung zurechtzufinden, ist kein neues Phänomen, sondern eines, wo unsere Branchen sehr viel Know-how mitbringen.
Unsere Branchen quer durch die Kreativwirtschaft, wo wir natürlich jetzt, schauen wir auf die Musikindustrie, auch wieder die erst und vielleicht schwerst Betroffenen sind, je nachdem, wie man drauf guckt, und entsprechend wach sein müssen, ohne eben dieses technologiefeindliche angeheftet zu bekommen, was ja immer wieder kommt. Und das hatten wir auch um die Jahrtausendwende ja schon mitbekommen. Da hieß es, wir wollen das Internet nicht, wir wollen nur die alte Zeit, was ja nicht stimmte. Es geht ja immer darum, einen neuen Raum für das Mögliche zu definieren und trotzdem Rahmenbedingungen zu schaffen, die man dann auch durchhält. Ne? Und da, das ist natürlich was, wo, was ich vorhin meinte, da sind nicht alle Branchen gleich betroffen. Mein Gefühl ist, dass das aber sehr stabil im Bewusstsein mittlerweile ist, dass wir uns auch als Kreativwirtschaft darum kümmern müssen. Und zwar nicht nur wegen der Musikindustrie, sondern weil es eben dann doch eben die meisten betrifft und vor allem die meisten Menschen, die dann dort arbeiten. Und man es nicht denen überlassen sollte, die sich hauptsächlich um die Technologien kümmern.
Absolut. Ja. Und was ich total auch schätze, ist sozusagen an der also an eurer Allianzarbeit, ist, dass ihr euch darüber austauscht, für wen was wie relevant ist. Also dadurch, dass ihr lernt, die anderen mitzudenken oder mal die eigenen Interessen hinten anzustellen und zu sagen, da ist der Games-Verband vielleicht doch der bessere Gesprächspartner oder hat noch einen wirtschaftlich größeren Impact oder ein Desaster vor sich, ne? Dass das, weil es aus den Branchen kommt, weil es aus den Verbänden kommt, im politischen Geschäft natürlich tausendmal mehr wert ist, als wenn jetzt irgendwie ein Beratungsinstitut XY sagt, Achtung an der Bahnsteigkante, ne? So, weil dann doch noch immer Unternehmen und Verbände die natürlichen Partner sind in der Wirtschaftspolitik für die, die das machen und nicht so sehr die Berater, die das sich ausgedacht haben. Und also ich finde, dass ihr miteinander und untereinander und wie ihr das macht, ist die wichtigste Entwicklung im Bereich Kultur- und Kreativwirtschaft der letzten 5 Jahre seit der Pandemie.
Zum Glück kann man uns jetzt nicht sehen, weil dann würde man sehen, dass ich jetzt errötet bin.
Habe ich es geschafft. Zeig deine Socken.
Ja, nein, ist noch nicht. Wir haben vorhin über die Kraft der Kreativwirtschaft gesprochen. Und da ist ja auch immer mit drin die demokratische Kraft. Und du hast es am Beispiel der Pandemie nochmal hochgeholt, was es bedeutet, wenn es dann plötzlich leise wird, wenn die Räume zu sind und wir uns fragen, Moment mal, so doch nicht. Würdest du mitgehen bei dem Gedanken, den ich neulich bei euch als wir auf der Konferenz diskutiert haben, da habe ich an dem einen Punkt ja gesagt, vielleicht ist Kreativwirtschaft auch deshalb so spannend in der aktuellen Debatte, weil wir lernen müssen, diese Vielfalt auszuhalten. Und das ist ja was gerade, wo du jetzt unsere Koalition angesprochen hast, aber dieses Vielfalt aushalten, ohne sich aufzugeben und nur noch die eine Linie zu vertreten, ist das nicht vielleicht auch gerade da ein schöner Sparringsprozess im politischen Diskurs? Ist das, ja, resoniert das bei dir?
Gehe ich total mit. Also weil in sowohl der Kulturrezeption als auch Produktion eine Erfahrung du machst, die erstmal unpolitisch ist. Mhm. Du kannst sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht, egal was du wählst. Mhm. Und darüber kann ich mit dir in Kontakt treten und über mich sozusagen in der ästhetischen Kategorie austauschen. Ja? Und die spaltet möglicherweise nur uns in der ästhetischen Wahrnehmung und sozusagen wir können uns über Differenzen anfangen zu verständigen.
Und wir sind noch nicht auf der Ebene Künstler. Das heißt, wir sind zwar bei der Trennung von Kunst und Künstler, treffen uns aber erstmal nur auf der Ebene gefällt, gefällt nicht.
Genau. Mhm. Ja, also, weil das ist sozusagen für das Publikum oder so eine der wesentlichen Kategorien. Na, du erfährst dich in der Kultur als Individuum. Das ist so ein Kantscher Widerspruch, der sich nicht auflösen lässt, der genau in diesen Zeiten ja total wichtig ist. Also, dass man sich einerseits als Individuum erfährt und gleichzeitig noch als Gemeinschaft. Dass ich merke, okay, ich habe das Recht zu sagen, das gefällt mir nicht. Das darf ich noch sagen. Mhm. Oder ich darf sagen, es gefällt mir. Ja, und darüber bin ich aber dann sofort in einem Diskurs, der die Allgemeinheit betrifft. Also insofern ist künstlerische Wahrnehmung oder Produktion oder ästhetische hochpolitisch in diesen Zeiten. Hm.
Ja, super spannend, weil also als Jurist muss ich da vielleicht aufpassen, dass ich jetzt nicht, auf zu dünnes Eis komme in der Diskussion. Aber ein Punkt, der mich da gerade in den letzten Tagen so ein bisschen gechallenged hat, ich bin nicht wirklich belesen in dem popkulturellen Diskurs. Das gebe ich einfach zu. Und das mag ein Defaut sein, der generationsmäßig oder eben maladieprofessionell nur Paragraphen gelesen. Aber was ich mich gerade frage, ist, ob man nicht auch das Thema populäre Kunst in der heutigen Zeit eigentlich noch mal ein bisschen anders im Diskurs, anders denken muss, weil wir ja gerade, ich habe vorhin das Thema Überflutung, KI und so, da ist ja dieses, was ist denn populär heutzutage? Ist es das, was wir suchen? Auch siehe Förderdiskussion. Geht es darum, populäre Kunst und Kultur zu fördern? Oder sind wir nicht gerade in der Phase, wo wir sagen, oh, wir haben so viel Populäres, wir haben so viel, was dann algorithmisch gepusht oder nicht, ne? Also was popularisiert ist, und es geht uns jetzt wieder um das Unpopuläre, was dann besonders hochgeholt werden muss. Das jetzt mag sein, dass das jetzt irgendwie hier etwas verstiegen klingt, aber da bin ich gerade in den letzten Tagen drauf gekommen. In dem Gedanken um, wie geht's eigentlich mit der Förderpolitik weiter?
Ja, also wir haben ein Gutachten gemacht fürs BKM, wo wir die Leute nach kulturpolitischen Förderkonzepten gefragt haben. Und dabei ist rausgekommen, dass es eigentlich gar keine strategische Kulturförderpolitik gibt, sondern dass wir dies und das fördern nach Gusto der jeweiligen Mächtigen, die gerade da sind. So, das heißt, eine ernsthafte sozusagen Fragestellung, fördern wir was aus einem Ziel heraus, evidenzbasiert, mit einer Strategie, sozusagen, ist eher selten. Auch wenn wir das immer anders.
Das habt ihr sogar auf Landesebene gefragt, weil die zuständig sind.
Und das haben wir tatsächlich bundesweit erhoben, ja. Kann man nachlesen. Ist, glaube ich, auf unserer Webseite auch diese Studie. Viele tolle Originalzitate und waren alles Leute, die wirklich embedded waren in kulturpolitischer Verantwortung.
Ne? Da muss ich mich da erstmal einlesen und dann ziehe ich das mal so zurück an der Stelle und komme wieder.
Also ich habe eine total tolle Antwort von dem damaligen, dem Rietschel, der war Leiter der Frankfurter Musikhochschule. Ich weiß nicht, ob du den kennst, der dieses Musical Jeunesse gebracht hat. Und wir haben Leute gefragt, was ist das, was ihr fördern würdet? Also wenn ihr einen großen Impact auf Gesellschaft und auf Bildung, hat er echt lange nachgedacht, so 10 Minuten nichts gesagt und das Tonband lief und kam nichts. Und dann sagte er, also ich würde alles Geld der Förderung in musikalische Früherziehung geben.
Naja.
Alles Geld, weil im Alter von 3 Jahren machst du den größten Impact auf alles und alles andere würde ich lassen.
Gut, da würde man wahrscheinlich dann sagen, ein bisschen Sport sollte es schon auch noch sein an den Schulen.
Es ging nur um Kulturförderung, also nicht um Sport. Ich weiß auch nicht, ob musikalische Blockflötenerziehung, wenn sie dann von der Schule.
Sie hat dir nicht geschadet.
Ja, ich weiß es nicht.
Sie hat dir nicht geschadet. Da war sie, die Blockflöte. Hast du an Weihnachten auch vorgespielt?
Ich habe auch an Weihnachten natürlich vorgespielt, ja, ganz schrecklich, ganz furchtbar.
Das hast du mit einer Ernsthaftigkeit getan, ohne dabei an Schauspiel zu denken? Oder hast du es bereits da vermischt, um zum Erfolg zu kommen und den Applaus zu hören?
Ich würde sagen, ich habe gewusst, dass ich mit einem Augenzwinkern und einem Witz überspielen kann, dass es gleich schief wird. Und das hat mich gerettet.
Die Blockflöte.
Ja.
Danke, Christoph.
Gutes Ende.
Ja, genau. Wir sind einmal, das war jetzt 360 Grad. Wir sind bei der weihnachtlichen Blockflöte rausgekommen. Und ich bedanke mich für das Gespräch. Ich habe da ein paar Hausaufgaben mitgenommen. Ich glaube, ich muss mich an ein paar Stellen da nochmal ein bisschen einlesen. Und dafür werden wir beim nächsten Mal dann über Urheberrecht reden. Und dann wirst du dich wundern.
Ja.
Bis dann. Danke dir. Tschüss. Ciao. So, das war For the Recorded. Heute mit Christoph Backes, dem Geschäftsführer des U-Instituts. War kein spezifisches Musikthema heute, aber immerhin kam die Blockflöte vor. Danach sind wir zum großen Ganzen gekommen. Kreativwirtschaft, Politik, Strukturen, Positionen. Meldet euch gerne und gebt Feedback. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. For the Recorded, der Podcast für Musik, Business, Politik und Gesellschaft, powered by Bundesverband Musikindustrie. Weitere Informationen zum deutschen Musikbusiness findet ihr im Netz auf musikindustrie.de sowie auf den Social-Media-Kanälen vom Bundesverband Musikindustrie auf LinkedIn, Instagram oder Facebook.